will nicht leiden, ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Mhm. Ich mag nicht mehr, ich will das nicht. Und ich kann trotzdem Lieder darüber schreiben, weil ich kenne es so gut und ich habe so viele Sachen, die ich will ausdrücken und sagen.
Das ist der Podcast vom Essie Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Indie-Pop-Musikerin Kings Elliot. Kings, wer oder was macht dich richtig verrückt?
Tierquälerei, Ungerechtigkeit. Oh Mann, keine Ahnung, was macht mich noch verrückt? Judgmental sein, jemanden verurteilen für etwas, nur weil man selber irgendwie das nicht versteht oder so.
Wie nah liegen bei dir Trauer und Wut beieinander?
Sehr nah, glaube ich. Ich glaube, vielfach ist die Wut vorne dran, um meine Trauer ein bisschen beschützen. Mhm. Ich glaube, vielfach kommt Wut vorne her, obwohl eigentlich Trauer da ist. Das ist, so, glaube ich, ziemlich oft so.
Kennst du auch so die Momente, wo du mega wütig bist, aber es kommen dir eben trotzdem Tränen? Das finde ich die Schlimmste.
Ja, das kenne ich gut, ja.
Hassi.
Ja, ich auch. Du versuchst stark zu sein und,
ja.
Und dann ja. Kommt und Tränen dann und du denkst so, nein.
Und dann merkt man so, wie nah das ist, finde ich. Deine neue EP heisst «I'm not always sad, sometimes I'm angry».
Mhm.
Was sagt der Titel über dich aus?
Es ist eigentlich so ein bisschen ein Witz entstanden, weil ich ein Konzert hatte und dann wollte ich das neue Lied «Sweet Nothing» vorstellen. Ich habe es erst gerade geschrieben und dann einfach so, wollte ich mal so einen Taster geben. Weißt, einfach mal so, hey, das ist ein Lied. Und dann habe ich das so dem Publikum gesagt, «I'm not always sad, sometimes I'm angry». Und dann haben alle so gelacht, weil es ist eigentlich lustig, weil die Leute erwarten, dass du sagst, «Sometimes I'm happy». Aber ich sage so, manchmal bin ich wütend, also das Doppelnegativ. Und dann so, okay. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich die EP so gut zusammenfasst, weil es hat wie Trauer drauf und Wut und that's it. Und es ist halt so ein bisschen, ja. Und ich weiss noch, an die Konzerte haben mega viele dann gefragt, dass ich ihnen diesen Satz aufschreiben weiss und unterschreiben. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich so lustig.
So ein gutes Zeichen. So,
ja, so dann habe ich gedacht, weisst du, das wird jetzt der EP-Titel.
Wer deine Musik kennt, weiss, dass du ganz offen mit deinen Emotionen umgehst, aber auch mit deiner mentalen Gesundheit und auch psychischen Problemen. Was ist jetzt auf dieser EP anders? Was gibst du für eine neue Facette von dir preis oder auch von deinem Heilungsweg, den du dort hast?
Ich glaube, was neu ist, ist einfach, dass ich nicht nur Trauer zeige, sondern halt auch die Wut und auch so ein bisschen etwas, also ich meine, «Sweet Nothing» ist auch irgendwie sehr frech. Frech, das Wort. Aber so haben es die Leute beschrieben und das stimmt. Es hat so ein bisschen cheeky, es ist sassy, es ist so «bad bitch», so «hey, wie mir nicht» und so. Und du sagst einfach, wie es ist. Und das habe ich vorher noch nie in den Songs gemacht. Sonst, ich rede meistens davon, wie sie mir innen aussieht und nicht mit jemandem, so, und so eine Abrechnung wie jetzt «Sweet Nothing». Also, das habe ich noch nie so gemacht. Und es hat auch, ich finde, es hat mehr Tempo drin, es ist mehr Sing-Along, es ist, ja.
Es hat irgendwie auch mit Selbstermächtigung zu tun, finde ich.
Das ist gerade genau das. Genau. Wenn ich diesen Song höre, dann habe ich nachher so ein Selbstbewusstsein, das habe ich vorher noch nie gehabt. Und ich singe, ja, wenn ich den singe, dann kommt wie so eine andere Persönlichkeit. Weißt du? Es ist irgendwie, und ich liebe es, ja.
Was für eine Geschichte steckt dahinter? Es ist ja mal ein Ex-Lover, der irgendwie dann Peiniger geworden ist und du... du gehst jetzt einfach mal ein bisschen zurück, so, oder? Oder ist das falsch?
Die Story ist eigentlich im Song inne. Also ich erzähle so eine Art, aber ich bin jetzt, es ist jetzt nicht jemand, mit dem ich zusammen war, sondern einfach jemand, der ja, mir viele Worte, viel Lovebombing, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Ausdruck, das ist ein bisschen das Manipulative. Und
also so, wie dich mega hoch aufgelobt hat, dich hat mit Wort um den Finger wickeln. So.
Genau. Genau. Das und Gestiken und Gesten und over the top und Liebeserklärungen und mich versucht hat so. Und ich habe irgendwann einfach gefunden, was ich alles schon erfahren habe dann über die Person und auch was sonst noch für Frauen herum waren, die es ähnlich erlebt haben wie ich, auch durch diese Person. Und dann irgendwann habe ich gedacht, weißt du was? Wir haben uns dann alle zusammen da, haben ein bisschen darüber geredet und dann habe ich den Song geschrieben, weil ich dann dachte, da muss ich einfach mal sagen, you narcissistic motherfucker. Genau, und dann ist der Song entstanden. Aber es war auch so eine Geschichte.
Also so ein bisschen das gleiche Muster und bei allen ist es gleich schlecht rauskommen am Ende.
Genau, und es ist einfach jemand, der einfach so ein bisschen selbstverliebt ist und das Gefühl hat, die Welt dreht sich um diese Person. Und manchmal muss man da halt einfach mal ein Lied drüber schreiben und, und sagen, ja, genau.
Wieso ist es dir jetzt eben auch wichtig, dich nicht nur verletzlich zu zeigen, sondern eben vielleicht auch dieser Wut oder dieser Ungerechtigkeit, die vielleicht immer noch kommt, von diesem Typ irgendwie mal Ausdruck zu verschaffen?
Ich finde es mega wichtig, dass, also es ist jetzt einfach so rausgekommen und ich habe das irgendwie auch nicht geplant, aber ich habe irgendwie einfach das Gefühl, jetzt, wo dieser Song draussen ist, es gibt mir mega viel Kraft und, ich, und eben, es zeigt mich auch von der anderen Seite. Ich will nicht in meiner Trauer versinken. Ich will auch mal sagen, ich will auch mal können aufstehen und sagen, hey, so ist es und Kraft haben und aufstehen und für mich herstehen und sagen, wenn mir etwas Unrechts tut, dass ich halt auch sage, dass ich das nicht akzeptiere. Das ist mega wichtig. Sonst zerbrichst du irgendwann.
Wie hat es sich angefühlt, als das Lied geschrieben hast?
Gut, sehr gut, sehr befreiend. Viel gelacht. Obwohl viel Wut ist, auch viel gelacht. Weil es ist eigentlich relativ lustig, wenn man so den Songtext hört. Es ist sehr viel Wortspiel drin. Es hat einfach Spass gemacht, um das zu schreiben. Und um die Wut dann in etwas hineinzuverwickeln, das dann irgendwie gleich positiv ist. Also für mich, wenn ich singe. Für die Person natürlich nicht, wenn sie es gehört.
Die Person weiss, dass sie angesprochen ist.
Ja, das weiss die Person. Weil die Geschichte ist im Text drin. Und wenn man es weiss, wenn man Details weiss, dann weiss man es. If you know, you know.
Genau, ja. Okay, du hast jetzt gesagt, eben nicht nur in dieser Trauer versinken, aber auch Trauer ist auf der EP ein Thema. Die Sonne scheint, man ist traurig. Mhm. Man hat Geburtstag, sollte eigentlich glücklich sein, man ist traurig. Wie gut kennst du diese Situationen für dich?
Ich kenne das von mir sehr gut. Und ich glaube, darum habe ich auch diese Songs geschrieben, weil ich finde, es begleitet mich ja schon das Leben lang, dass ich dann manchmal halt das Gefühl habe, dass alle anderen sind anders als ich. Oder es gibt so Situationen, wo es sollte mir doch jetzt gut gehen und ich sollte jetzt das und das und das machen. Mhm. Und ich kann irgendwie nicht, weil ich bin halt anders. Und ja, und das ist etwas, was mich schon immer begleitet. Ich kenne das so von mir selber. Und ja, eben manchmal macht man sich halt wie so den Druck. Und ich glaube, vor allem am Geburtstag oder so, so Tage, wo es ist dann wie so eine Lupe auf dir, wo die Leute dich dann irgendwie gerade noch mehr anschauen oder wo es dann mit dich ein bisschen rechtfertigen musst, wenn du halt nicht das machst, was die Leute erwarten oder wo halt, wie sagt man, das, was die Gesellschaft erwartet, ja, und was halt die Norm ist und ja, das kann sehr schwierig sein und darum sind die Songs so rausgekommen. Aber ja, was ich gesagt habe, was ich eben gelernt habe in dem letzten Jahr, ist, dass man eben manchmal halt auch gegen sich muss selber ankämpfen. Also man muss nicht, ich will nicht immer nachgeben, wenn meine Psyche sagt, nein. Ich habe jetzt so eine intensive Therapie gemacht und ich in den letzten 9 Monaten und ich lerne immer mehr, wie auch mal gegen meine Psyche stehen und sagen, ich mache jetzt das trotzdem oder ich mache jetzt, weißt du, einfach, weil sonst irgendwann bist du so isoliert, dass du gar niemanden mehr um dich herum hast, dass du dich das alles ausblendest und ausschliessest und dich nur...
Also, dass du sagst, ich feiere jetzt den Geburtstag trotzdem, wenn ich keine Lust habe drauf, ich treffe jetzt meine Freundinnen und Freunde, ich gehe raus, wenn die Sonne scheint, obwohl ich keine Lust habe auf Sonne. So meinst du?
Genau, ja. Dass ich sage, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt laufen. Das ist eben alles Teil von dem DBT-Therapie, die ich gemacht habe. Und das ist so Opposite Action, ist so eine Skill. Und dann machst du es
Gegenteil. Keine Lust hast.
Und es klingt jetzt mega blöd und mega basic, aber es ist Teil von dem ganzen Programm. Und ja, es ist extrem wichtig, dass manchmal, wenn du merkst, dass deine Emotion nicht übereinstimmt mit der Situation, die Intensität oder auch die Emotion selber, dass du dann Sachen machst, die das Gegenteil sind von dem, was du willst machen. Weil die, um dich rauszulupfen. Weil wenn du immer nachgehst, was ich lange gemacht habe, dann bist du am Schluss wirklich isoliert. Und dein Leben wird immer kleiner. Also deine Welt wird immer kleiner. Weil du gehst irgendwann gar nie mehr raus. Also weißt du, so, und ich glaube, ich habe jetzt mega müssen...
Also hast du das gehabt, so Wochen, wo du wie nicht mehr raus bist und nur noch für dich?
Ja, mich fragen die Leute, dass sie mich treffen wollen, und ich sage einfach immer nein, weil ich das Gefühl habe, oh nein, ich kann nicht. Oder,
ich habe die Energie nicht.
Oder heute geht es mir nicht gut, nein, heute kann ich nicht. Und dann ist, aber wenn du das immer hast, dann irgendwann triffst du nie jemanden und dann geht es dir eigentlich noch schlechter. Und es geht dann immer mehr bergab und du merkst es wie nicht, weil du meinst, du hörst einfach auf dich und es ist doch okay, wenn ich auf mich höre, aber es ist eben nicht immer. Du musst auch wissen, wenn nicht hören auf den inneren Dämon, der sagt, bleib zuhause, geh wickle dich in der Decke und geh nicht raus. Das ist eben ganz wichtig. Aber es gibt so eine Balance.
Wie reagierst du denn darauf, wenn du zusammen gemacht hast, so the opposite? Was ist passiert dann?
Nein, manchmal...
Manchmal gut, manchmal nicht.
Genau, manchmal nützt es, manchmal nicht. Manchmal ist es anstrengend, manchmal ist es wie so, okay, jetzt geht es wirklich nicht. Aber was mega wichtig ist, ist, dass du es probiert hast. Aber oftmals, man sagt, also zum Beispiel mich zwingen, zum rauszulaufen. Und das ist ja etwas mega Basics. Aber das finde ich manchmal auch sehr, sehr, sehr schwierig. Aber wenn ich mich zwinge, dann merke ich, mir geht es nachher wirklich besser. Oder mich zwinge, um jemanden zu treffen, nur schon den Energieaustausch mit einem anderen Mensch, das Zeug, das tut gut. Und du merkst, oder etwas Neues machen, was man noch nie gemacht hat, so Sachen. Das ist alles Teil von dem Therapieplan. Und du musst, das ist so eine Hausaufgabe, du musst etwas machen, was du noch nie gemacht hast. Und es ist mega gut. Und ich merke dann so, das tut mir wirklich gut, obwohl ich jetzt das selber nicht wollen machen. Aber
manchmal haben wir doch dann auch so komplett unerwartete Sachen mega freut.
Voll!
Du hast eben vorher gesagt, du hast dir jetzt eine Auszeit genommen, bevor jetzt die EP rausgekommen ist. Wieso hast du das Gefühl, du hast das gebraucht oder ist das wichtig für dich?
Ich habe einfach gemerkt, dass ich mir selber eigentlich nie richtig professionelle Hilfe geholt habe. Richtig. Ich habe ein paar Mal versucht, ich habe es immer wieder abgebrochen, ich habe immer wieder aufgehört. Ich habe dann angefangen, Musik zu releasen und habe sowieso dann keine Zeit für Therapie und so, nur noch Musik. Und dann nach 2-3 Jahren merkst du, okay, ich rede immer über das Borderline, ich habe Borderline, ich lebe aktiv mit dem, aber ich habe gar keine Hilfe. Und es wird immer schlimmer. Und ich habe einfach gemerkt, es geht nicht. Ich kann nicht so weitermachen und ich kann nicht Musik machen, wenn es mir privat nicht gut geht. Und dann musste ich dort einfach mir das eingestehen und mir wirklich die Hilfe holen. Und
wie haben jetzt deine letzten Wochen, Monate ausgesehen in dem Fall? Einfach intensive Therapie oder?
Genau, viel Therapie. Eben so ein Programm, wo ich Teil davon war. Da hast du Teil davon ist Gruppe. Dann hast du Teil davon 1:1. Ist halt auch cool. Du lernst Leute kennen, die so ein bisschen ähnliche Sachen haben wie du. Genau. Und da hast du so Therapieblöcke. Und ja, aber ich bin dann trotzdem noch viel ins Studio, logischerweise. Also ich habe auch immer noch Songs geschrieben. Wir haben jetzt das ganze Jahr auch immer noch Songs rausgelassen. Ich wollte einfach nicht auf eine Tournee oder so. Ich musste einfach jetzt mal zu Hause sein. Und entweder im Studio oder in der Therapie oder laufen oder einfach Sachen machen, die mich ein bisschen erdet, wo mich zurückbringt, wo ich neue Sachen lerne, um umzugehen mit meiner mentalen Gesundheit. Weil ich habe lange immer gesagt, dass Musik meine Therapie ist, aber es ist eben vielleicht nicht genug. Ich glaube, wenn man wirklich Hilfe braucht, dann ist professionelle Hilfe wirklich
mega unabdingbar,
wichtig. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, Musik fliegt es dann schon, weil es macht es halt dann gleich nicht. Es ist ein Teil von der Heilung, ein Teil von der Therapie, aber nicht alles.
Ja, weil du hast ja gesagt, du hast immer Musik gemacht die letzten 2, 3, 4 Jahre. Und es ist trotzdem immer schlimmer geworden mit dem Borderline. Hast du das Gefühl gehabt?
Ja.
Oder mit den Panikattacken? Oder?
Mit dem Borderline.
Vor allem. Wie ist das bei dir? Wie sind deine Empfindungen? Vielleicht für Leute, die nicht wissen, was das ist.
Ja, das sind halt einfach. Im Endeffekt ist Borderline. Es tönt eigentlich schockierend für Leute, wenn man sagt Persönlichkeitsstörung. Weil es ist eigentlich eine emotionale Regulierungsstörung. Also man kann die Emotionen nicht gut regulieren. Es gibt ganz, ganz starke Angstzustände und auch Verlassungsängste sind sehr gross. Selbstzerstörung oder dass man Beziehungen, die einem viel bedeutet, kaputt macht. Dass man die Leute wegstößt, die einem viel bedeutet, weil man halt Angst hat, dass sie einem verlöhnt. So Verhalten, Muster, die ganz ungesund sind, wirklich nicht gut. Auch für die Leute um dich herum nicht gut. Und das ist so, für Leute mit Borderline sind Beziehungen ganz, ganz schwierig.
Für dich auch?
Für mich auch, ja.
Lang gewesen, oder hast du einen Weg gefunden?
Also für mich war es immer sehr, sehr schwierig gewesen. Und es ist auch immer noch schwierig, aber es ist jetzt viel, viel besser. Und ich habe vor allem jemanden gefunden, der mich genauso nimmt, wie ich bin und wo mir hilft und es nicht schlimmer macht. Weil was oft ist, wenn man halt nicht weiss, wie damit umgeht, dann wird es einfach schlimmer und dann wird es so eine Katastrophe und es wird einfach bis zum Schluss beide einfach... Ich hatte keine Beziehung, die einfach normal zu Ende gegangen ist. Also es ist immer in Flames.
Völlig überbordet quasi.
Es ist immer explodiert, es ist immer... Ja, das ist typisch, eigentlich typisch für so Borderline, dass einfach nicht... Ja, die Beziehungen sind ganz so ein bisschen unstabil, so ein bisschen volatil auf und ab.
Weil da so viel rum ist bei dir, oder?
Weil da ist so viel und es ist so schwer, um das zurückzuheben. Und es gibt ganz kleine Sachen, die man einem halt triggern kann, wo man dann wirklich ganz stark reagiert. In so einer ganz starken Art, wo... Ja, eben, wo das, und das werden die Leute nie genau können verstehen, die das nicht haben. Ich habe schon immer Beziehungen kaputt gemacht. Immer. Das ist ein Muster. Und das habe ich auch bei meiner jetzigen Beziehung schon tausendmal versucht. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Noch nicht.
Zum Glück.
Gott sei Dank nicht. Und jeder Song, den ich geschrieben habe über Dancing Alone, Ashes by the Morning, Like I Was Never Here, ist für ihn. Und das, wenn man dort reinhört, Dancing Alone geht darum, dass man zusammen lernt, wie macht man den Schritt, wie tanzt man zusammen,
allein.
Dass man nicht dass man nicht zusammen... Und, weil, im Song sage ich ja, falling together is better than dancing alone. Weil wenn wir zusammen fallen, ist es besser, als wenn ich allein bin. Oder? In der Strophe erzähle ich eben auch so, wie er lernt, wie er den Schritt lernt mit mir. Weil wenn jemand von beiden psychisch Sachen hat, die einen triggern und so, dann muss ja die andere Person wie mit dir lernen, zusammen, wie mit dem umgehen. Es ist ja nicht nur ich, es sind schon beide. Aber
unbedingt.
Die Verantwortung ist schon bei mir, aber wir beide gehen mit dem um. Also,
man kann sie nicht ignorieren als andere Person. So.
Genau.
Es ist da und...
Aber das hat er schon immer sehr gut gemacht. Und darum sind wir auch immer noch zusammen. Sonst wäre das nicht gegangen.
Du hast auch Panikattacken, schon länger.
Mhm.
Gibt es für dich auch Tage, die auch schwierig sind? Wo du jetzt auch findest, hey, ich hätte so keine Lust auf das Interview da. Ich mag eigentlich nicht auf die Bühne, ich habe die Energie nicht.
Ja, das gibt es, logisch. Ja, das gibt es schon. Aber schlussendlich ist für mich die Musik der Hauptgrund, warum ich überhaupt bin, wer ich bin, warum ich da bin. Die Musik hat mich immer geleitet, schon seit ich ganz klein bin und immer gewusst habe, ich werde Sängerin. Das war so der Sinn von meinem Leben immer. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr dazu, noch meine Tiere und noch andere Sachen. Aber lange war das mein einziges Licht, die Musik. Und darum, wenn es darum geht, zu singen und auf die Bühne und so, ich will das immer. Auch wenn es mir manchmal vielleicht schwerer fällt, weil ich einfach so Panik habe oder irgendwie. Aber ich will das immer. Also ich meine, ich bin auch mega dankbar, dass ich das kann. Ich glaube, da erinnere ich mich auch immer daran, wie ich bin mega dankbar, dass ich ein Interview geben darf, dass ich auf die Bühne gehen darf, dass ich ins Radio reden darf. Also, darum, ich mache es immer gern und ich mache es, ja, es kann manchmal schon schwerer sein, aber ich mache es immer gern.
Also hast du es auch immer gemacht? Hat es noch nie einen Tag gegeben, wo du gemerkt hast, heute kann ich einfach nicht?
Bis jetzt habe ich eigentlich immer. Touchwood.
Ich bin so abergläubig.
Es ist schon manchmal ein close call gewesen. Also es ist schon auch schon passiert, dass es ganz... Aber ich hatte zum Glück wirklich noch nie einen ganz schlimmen Tag gehabt, wo ich dann auch ein Konzert hatte oder so. Aber ich hatte es auch schon gehabt, wo ich Termine halt absagen musste. Mhm. Einfach so andere, weißt du, ein Meeting oder so. Mhm. Das hatte ich sicher schon gehabt. Wo ich einfach musste sagen, hey, jetzt muss ich einfach heute, ich brauche einen Moment.
Du hast vorhin gesagt, Musik ist so ein Teil von deinem Heilungsprozess, auch nicht ganz. Es kommen noch andere Sachen dazu, über die reden wir später noch. Andersrum ist auch so ein im Umkehrschluss die Frage für mich, brauchst du vielleicht das Leiden auch ein bisschen, um die Musik so zu machen, wie du sie machst? Ich meine, deine Lieder, wenn man die hört, da ist so viele Emotionen drin. Melancholie irgendwie auch.
Ja, viele fragen mich das. Aber ich, ehrlich gesagt, ich schreibe die Lieder meistens nachdem es mir mega schlecht gegangen ist. Mhm. Ich kann auch von einer Situation 20 Lieder darüber schreiben, von verschiedenen Perspektiven oder von verschiedenen. Und ich spüre alle genau so. Ich müsste wirklich nicht. Ich muss
akut
nicht
leiden.
Ich will nicht mehr leiden. Und ich glaube, darum habe ich auch den Schritt gemacht, dass ich will nicht leiden. Ich will nicht, dass es mir schlecht geht. Ich mag nicht mehr. Ich will das nicht. Und ich kann trotzdem Lieder darüber schreiben, weil ich kenne es so gut. Und ich habe so viele Sachen, die ich will ausdrücken und sagen. Aber es entwickelt sich ja dann auch immer weiter. Eben «Sweet Nothing» ist auch wieder etwas ganz Neues, wo einfach etwas ist, was ich erlebt habe. Und das ist in ein Lied hinein. Und ja, also ich, ehrlich gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich muss leiden muss, um die Songs zu machen.
Wo stehst du denn jetzt nach der Arbeit der letzten Monate? Was würdest du sagen?
Ich stehe an einem guten Punkt im Moment. Ja, manchmal ist es schwerer, manchmal ist besser, aber es geht mir sicher viel besser als vor 9 Monaten oder vor einem Jahr. Vor einem Jahr ist es mir wirklich nicht gut gegangen. Mhm. Und jetzt ist es wirklich besser.
Nicht nur ich stelle ganz viele Fragen. Auch in der Schweizer Illustrierten gibt es spannende Interviews. Die können es zwar nicht hören, dafür lesen. Und als fleissige Essay-Talk-HörerInnen bekommt ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Heft. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut vorbei auf shop.schweizer-illustrierte.ch/essaytalk. Woher nimmst du Kraft im Leben sonst, wenn es eben nicht Musik oder Therapie ist?
Meine Häsli geben mir viel Kraft. Ich habe 4 Häsli, die ich über alles liebe. Und ich tue eben, ich tue meine ganz, viel von meiner Freizeit und vor allem von allem, was ich verdiene, geht in meine Hasen rein. Nur schon, sie haben so einen ganz speziellen Tierarzt, so einen exotischen Tierarzt. Es gibt nur einen, der auf diesem Level in London oder in dem ganzen England, glaube ich, der ist so ein richtiger krasser Tierarzt. Und ja, anyway,
Sie bekommen die beste Behandlung, die es gibt.
Ja. Darum, sie geben mir aber auch viel Halt, viel Kraft und ich liebe sie so fest.
Mhm. Wieso sind sie deine Seelentiere?
Ich glaube, weil Hasen so sind mega missverstanden, glaube ich, von der Menschheit, finde ich. Ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, Hasen in der Wohnung, also ich höre das immer noch die ganze Zeit, dass die Leute sagen, Hasen in der Wohnung oder Hasen nicht im Käfig. Oder sie wollen Hasen essen oder ach, also Zeug und die Witz. Und ich denke so, Hasen sind genau wie eine Katze, die ich halt nicht wie ein Hund, weil ja, sie muss nicht mit ihnen laufen, raus, aber sie müssen umrennen. Sie müssen so viel können rennen wie ein kleiner Hund, weil sie haben ganz viel Energie, sie haben ganz starke Beine und sie müssen Platz haben und sie müssen Liebe spüren und sie haben alle verschiedene Persönlichkeiten. Ich habe ja jetzt schon 5 Hasen gehabt und jeder Einzelne hat eine andere Persönlichkeit, jeder, einen anderen Charakter. Du musst mehr Zeit nehmen und du musst mehr Aufmerksamkeit geben. Und das machen halt viele Leute nicht, weil sie machen kein Geräusch. Mhm. Du musst ihnen viel mehr geben, als halt die Leute vielleicht manchmal Geduld dazu haben. Und ich glaube, darum habe ich einfach so einen, bedeutet es mir mega viel, dass ich ihnen ein schönes Zuhause geben kann.
Sie leben bei dir frei in der Wohnung und im Garten, oder?
Im Garten, also in der Wohnung, wir sind jetzt gezügelt, in der Wohnung vorher sind sie einmal im Garten rein, aber nur, wenn ich da war. Wir haben in London ganz viele Füchse, auch durch den Tag. Also die sind wirklich, und die kommen ganz nahe, auch an dich her. Und nein, also, und jetzt im Moment, dort, wo wir hingezogen sind, hat es ganz viele Füchse. Sie haben jetzt ihre eigenen Zimmer.
Jeder hat eins?
Nein. Aber es sind zwei, weil zwei sind zusammen und die anderen zwei sind zusammen. Das vierte
sind so Friends dann auch, so Klicken, was ich bilde.
Genau. Ja. Und am besten wäre es alle 4 zusammen. Aber ich habe alles versucht, es hat nicht geklappt. Ich habe mit so einer Expertin zusammengearbeitet, alles, es hat nicht geklappt. Weil eine von denen ist so richtig traumatisiert vom vorherigen Ort. Ja. Und es hat jetzt einfach nicht geklappt. Und jetzt machen wir 2 und 2 und beide in ihr Zimmer. Mhm. Und genau. Und raus können sie, wenn ich dabei bin. Sonst geht es leider nicht.
Und haben sie dann ein Kaninchenklo?
Ja, die haben ein WC.
So wie Katzen-WC,
ja,
oder?
Ja, Katzen-WC. Ja, und die gehen dort rein.
Und das haben sie voll im Griff?
Das haben sie super im Griff.
So geil.
Also es kann schon mal passieren, dass eins... Aber das, glaube ich, das sind so ja, kleine, trockene Böllen.
Das passiert.
Ja, und sie sind aber wirklich gut. Eben, sie haben ihr eigenes Zimmer, dort hat es einen Teppich und so. Und es ist nie etwas auf dem Teppich. Also sie sind wirklich gut erzogen. Und sie sind auch auf meinem Bett. Also sie kommen auch auf mein Bett schlafen, gehen kuscheln. Und sie... Das ist wunderbar.
Ja, ich glaube, das gibt mega viel Kraft. Das ist also eben wie ein Tiertherapie. Ja.
Sie merken es auch mega, wenn ich brüle und so. Dann kommen sie zu mir rauf, da, weißt, da oben go liegen. Es ist wirklich mega herzig.
Was du jetzt vorher angesprochen hast, ist auch, dass du ja gerade auch auf Instagram oder auf Twitch nicht nur dich selber reflektierst, sondern auch eine mega Community dort gebildet hast. Und deine Fanbase können ja auch ihre Sorgen quasi bei dir platzieren. Du nimmst dir mega Zeit, gibst ihnen tröstende Worte und so. Wieso ist dir das wichtig?
Ich glaube, mir ist einfach sehr wichtig, dass wenn es irgendjemanden gibt, der sich so allein fühlt, wo das Gefühl hat, das versteht ihn niemand, so wie bei mir, ich mich gefühlt habe mit 14, dann ich will das einfach nicht für andere. Und wenn sie mir dann könnt irgendetwas schreiben und sich dann ein bisschen mehr verstanden fühlen oder ich ein bisschen weniger allein, dann gibt mir das mega viel.
Hast du Zeit für das?
Ja, ich nehme mir wirklich so viel Zeit, wie ich kann. Es ist logisch, dass es halt immer schwieriger wird, vor allem wenn ich eben viel los habe oder so, ist klar, kann ich habe ja, dann rede ich mit ihnen eigentlich mehr als mit jemandem von meiner Familie oder so, ist klar, aber das ist halt einfach so, aber ich kann nicht jedem Antwort geben natürlich, aber manchmal geht es auch darum, dass man es einfach deponieren kann, dass man einfach schreiben, abschicken, dass es jemand gelesen hat und ich schicke ein Herz zurück, eine Umarmung, sie wissen, ich verstehe es. Und ich mache einmal, wenn jemand wirklich will, mit mir, weißt du, wenn man ein bisschen, ich mache einmal so Sick Puppy Comfort Club, wo ich so einen Stream habe, auf Twitch. Und dann komme ich mit habe ich so ein Mikrofon und meine Kopfhörer und dann manchmal spiele ich ein Spiel und manchmal reden wir einfach. Und dann können sie all dort hinschreiben, wie es ihnen geht, was sie wollen sagen, was sie wollen fragen. Manchmal ist es lustig, manchmal ist es ernst, manchmal emotional. Und das ist so der Moment, wo sie dann können, dann bin ich da und dann haben wir so ein sofortiges Hin und Her. Aber ich schreibe auch sonst, wenn jemand Hilfe braucht. Weißt, ich habe auch in meinem Instagram einen Link sofort, wo du alle Hilfestellen gelistet sind für jedes Land, falls es wirklich ein Notfall ist.
Ja.
Weil ich kann natürlich auch nicht, ich bin ja auch keine Therapeutin und ich will auch nie, dass jemand meint, dass ich das Gefühl habe, dass ich Probleme lösen kann oder dass ich irgendwie, ich bin ja nicht professionell, ich bin selber auch einfach irgendjemand, der mit dem
struggled.
Und ich kann einfach hören und sagen, ich spüre es und ich verstehe es und ich schicke eine Umarmung, aber ich kann nicht Probleme lösen.
Du musst manchmal aber für dich wie eine Grenze ziehen, weil du merkst, es geht mir zu nahe und es ist eh schon gerade alles wie zu viel.
Ja, ich merke das schon. Also ich muss schon Grenzen setzen. Ich glaube, manchmal nehme ich mir auch ein paar Tage, wenn ich eben nicht auf den sozialen Medien bin, wenn es mir jetzt selber nicht so gut geht. Und bis jetzt hat das auch immer jeder verstanden. Es gibt halt schon manchmal die Nachrichten, die sehr schwer sind, wo ich dann halt auch manchmal nicht weiss, was ich jetzt mache.
Ja.
Aber darum finde ich es wichtig, ich habe die Ressourcen, die ich schicke. Ich habe auch so ein Crisis-Kit, das ich zusammengestellt habe, wo es drin hat, so Eiswürfe, also so Instant Ice Packs und so, weißt, so Sachen, die dich rausbringen aus so einer gefährlichen Situation.
Was ist das für dich so? Eben so ein Kit, was wäre da drin? Oder?
Da drin hat so Lavendelduft.
Beruhigend,
so ganz intensiver, aber, dass wenn du ihn schmeckst, dass dich richtig, weißt, too much. Nicht nur beruhigend, sondern so. Was ist das? Dann so etwas Saures fürs Maul, wo die so zusammenziehen. Dann habe ich so Eispacks, die du kannst so drauf tun, die dann deinem Körper vortäuschen, dass du irgendwie ins Wasser bist und dann dein ganzer Körper kommt dann wieder so in die Mitte. Also
es geht wieder um den Körper mega zu spüren wahrscheinlich, oder? Das
genau.
Ist so ein bisschen wie ein Reset.
Genau, dass du wieder dich kannst
fangen.
Ja, dass du, weil das, genau, wenn du irgendwelche Dränge hast oder irgendwelche Panik oder irgend so, dass du dich so wieder kannst zurückbringen. Ich habe also Akupunktur, es gibt so einen Igelball und so Ketteli, wo dich einfach du spürst, wo dich ein bisschen prickeln, aber nicht, es macht nicht weh, aber es tut dich so
Sinn halt
genau, anregen, genau. Oder? Es geht eigentlich darum, alles Sinn anzuregen.
Ja. Was ist das allerschönste Feedback oder eine Rückmeldung, die du mal bekommen hast, die dich mega berührt hat von deinen Ebensig-Puppies, wie sie sich nennen oder für euch nennen?
Für mich die schönsten Nachrichten, weil es sind, ich habe schon ein paar solche gehabt, wo jemand sagt, dass, also die Musik gibt ihnen das Gefühl, dass sie nicht allein sind und dass sie es vorher irgendwie das Gefühl hatten, es gibt wirklich kein Licht. Also weißt,
vom Tunnel. Ja.
Und dass durch die Musik und durch die Community, dass sie das Gefühl haben, das hat wieder ein Licht, es gibt wieder irgendwie, es gibt irgendwo einen Weg und dass ich ihnen halt so
Hoffnung,
die Hoffnung und den Mut geben, um weitermachen. Und das ist mega speziell.
Mega schön. Aber ist das auch das, was du willst und beabsichtigst? Weil generelle Tipps geben, was mentale Gesundheit betrifft, ist mega schwierig. Aber wie entstigmatisieren?
Genau, das ist eben das. Ich bin nicht eine Therapeutin, aber ich will dem eine Stimme geben, vielleicht Leute, die sich schämen. Weil es gibt viele Themen, wo sich die Leute einfach schämen, die nicht darüber reden wollen, die halt von anderen Leuten eben verurteilt werden, weil sie sich irgendwie präsentieren auf eine Art, die andere Leute nicht verstehen oder sie machen Sachen, die andere Leute nicht verstehen. Und dass du dich dann so allein fühlst und so schämst und nicht kannst zeigen und nicht kannst darüber reden, wie du dich wirklich fühlst, dann irgendwann verlierst du den Willen, weil du denkst, ja, was will ich? Also, das versteht ja niemand. Aber wenn
ist es dir früher so gegangen in dem Fall?
Ja.
Du hast vorhin gesagt, mit 14 und so, schon weiss ich ein bisschen, was ist mit mir, was passiert?
Ja, ich habe viel gedacht, so, was ist mit mir falsch, wo bei anderen nicht ist? Wieso versteht mich niemand? Wieso? Ich war halt auch ein Teenie, wo ich das Gefühl hatte, ich bin ganz allein und niemand versteht mich. Und aber wieso das nochmal zu sehen? Weil ich halt eh schon die Tendenzen ja schon hatte, Borderline.
Und ich meine, Teenie mit den Hormonen.
Alle haben ja eine schwierige Zeit als Teenager. Und ich glaube, mir hat es dann wieso mal zu sehen gegeben, weil ich halt sonst schon emotional so ein bisschen, ja, und habe Sachen gespürt, wo ich das Gefühl hatte, niemand spürt das. Und ja, und ich glaube, und eben das, was ich dir vorher gesagt habe, mit in einer Beziehung war, mit Borderline, das, ich glaube, und das passiert ja alles hinter geschlossenen Türen. Das kann wie niemand nachvollziehen. Und du schämst dich dann auch mega für dein Verhalten, für die Sachen, die du machst, für das, was du spürst, das, was du sagst. Also es ist schwer, weißt, es kann einen mega schliessen. Und wenn du aber, wenn jemand anders über das ein bisschen redet, dann gibt es dir ein bisschen.
Ist es auch so, dass du genau weißt, eigentlich sollte ich das jetzt nicht machen, aber die Gefühle sind wie stärker?
Das und dann
und darüber reden, extremer, dass man das hat, dann noch, ja, in noch extremer und dann darüber reden, dass das ja rum ist und so.
Genau, und dass man auch weiss, es gibt Wege zum Hilfe holen, es gibt eine Diagnose, bevor ich meine Diagnose kann, habe ich nicht mal gewusst, wieso bin ich so?
Wann hast du die bekommen?
Ja, erst etwa vor 5 Jahren. Vielleicht sind es jetzt auch 6-7 Jahre, aber ich habe es mit 20 noch nicht gewusst und 21 auch noch nicht. Und ich so, ja, und dann weisst du einfach nicht, was los ist. Und irgendwann habe ich es gewusst. Und ich habe dann nachher nachgelesen und gemerkt, du liest wie ein Krankheitsbild.
Und dann, das macht alles Sinn
ja, auf einmal. Und dann merkst du so, okay, ich bin nicht die Einzige. Mhm. Und es gibt das und das ist ein Ding. Mhm. Also weißt du, so, es gibt einem wirklich, man fühlt sich dann einfach nicht so wie so ein Alien halt. Ja, und ich glaube, das Entstigmatisieren finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, wir gehen auch voll in die gute Richtung, finde ich, als Gesellschaft. Die Leute sind immer mehr am über das reden und so. Und ich finde es halt auch wichtig, mich haben es auch schon gefragt, ja, ist es dann ein Trend? Muss man dann traurig sein? Und dann habe ich gesagt, und das finde ich eben auch mega wichtig. Es ist wie so, nein, es ist nicht ein Trend. Und ich sage ja auch mega offen, ich will, dass es mir gut geht Und mir geht es ja auch gut. Es geht mir nicht immer schlecht. Und das sage ich auch gar nicht. Und ich will, dass ich mich heile. Und ich will, dass alle sich heilen können. Aber es geht einfach darum, dass man nicht...
Dass man auch sagen kann, wenn es einmal nicht gut geht.
Ja. Oder? Und, ja, und halt, wenn es Sachen gibt, die halt eben ein bisschen schwerer sind, als einfach mal einen schlechten Tag ja. haben. Oder einfach ja. mal... Sondern wirklich Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, Borderline, so Sachen, die halt...
Anerkannte Krankheitsbilder
ja,
sind
ja, wo man dann, und wo man dann wirklich muss und kann Hilfe holen. Mhm. Dass man einfach mit dem leben muss und sich einschliessen.
Wäre das das, was auch du deinem 14-jährigen Ich so rückblickend würdest sagen?
Ja, ich habe auch ein Lied geschrieben für mein 14-jähriges Ich. Cry, Baby, cry. Ja, würde ich sagen.
Du bist mit 22 aus dem Kanton Schweiz. Mhm. Auf London, weil du hast Musik studieren.
Ja.
Damals. Wie viel Mut hat es dich dort auch gekostet in dieser Phase, um irgendwie deinen Eltern zu widersprechen und zu sagen, ich mache das jetzt?
Also es hat mir niemand gesagt, ich kann nicht gehen. Ich bin schon mit 18 ausgezogen, ich habe schon allein gewohnt. Und mir hat eigentlich nie jemand gesagt, mach es nicht.
Okay.
Und das finde ich auch mega gut. Ich glaube, es hat jeder immer gewusst, dass ich gegangen bin. Ich habe es schon seit 12 gesagt.
Immer London, hast du gewusst?
Ich habe gewusst, dass ich auswandere. Seit lang New York ist das Ziel. Mhm. Und irgendwann hat es sich dann auf London gewechselt. Erst als ich dann die Schule entdeckt habe und gewusst habe, okay, ich will jetzt an die Schule. Und ich habe es immer gesagt. Und die Leute. Und irgendwann, weißt du, wenn du etwas so lange sagst, irgendwann musst du es einfach machen, weil sonst ist es so zu bitter.
Deine Glaubwürdigkeit.
Ja. Mein ganzes Leben war auf dem aufgebaut. Ich meine, ich habe meine Lehre gemacht, ich habe alles gemacht, alles nur, damit ich irgendwann auswandern kann und meine Musikkarriere yeah. starten kann. Das ist, yeah. ich glaube, so. Ich habe das müssen durchziehen und ich habe es auch wollen, natürlich. Aber es hat mich niemand aufgehalten oder wollen aufhalten. Ja, vielleicht sind alle froh gewesen, dass ich gegangen bin. Scherz. Aber ich weiss noch, der Abschied war sehr traurig.
Ja.
Bei meinem Bruder bin ich sehr nahe. Und wir haben zusammen gewohnt, wir sind zusammengezogen, bevor ich auf London gezügelt bin. Ich habe zuerst allein gewohnt und dann nachher mit meinem Bruder. Und wir haben so schön zusammen gehabt und sind so nahe gewesen, weil ja, wir haben eine Zeit lang das dann halt nicht gehabt, weil ich halt eben nicht mehr zu Hause gewohnt. Und ja, im Ciao sagen war mega schlimm gewesen, am Flughafen. Und meine besten Freundinnen und alle sind dort so in einer Reihe gestanden. Und dann sind wir alle am Brüllen. Es war so schlimm. Mhm. Und mein Vater ist zwei Tage vorher ist er ins Ausland wegen irgendetwas. Das haben sie schon lange gebucht. Oder keine Ahnung, haben wir uns zwei Tage vorher müssen Ciao sagen. Aber es war irgendwie gut gewesen, weil wir haben es wie so einfach er und ich haben es können allein uns Ciao sagen. Und ich habe meinem Vater gesehen, ich ganz selten brüllen. Und ja, und dann haben wir uns am Abend und Bein gebrüllt. Das war mega traurig. Aber irgendwann war es auch mega schön, weil ich habe dann wie so gemerkt, weil ich habe auch so das Ding, wo, ich glaube, das gehört ein bisschen zum Borderline, habe ich das Gefühl, ich will nicht alles auf das schieben, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin allen, weißt du, manchmal hast du immer das Gefühl, ich bin allen egal, niemand hat mich gern. Und das habe ich schon als Kind, ich denke das einfach immer, ich weiß auch nicht wieso. Und dann war es irgendwie auch schön gewesen, wenn du das spürst, weißt du. So.
Die Trauer und das eigentlich niemand will, dass du
gehst. Ja, und dann merkst du so, eigentlich, haben sie mich gleich gerne.
Ja, und ich sehe auch mega fest, ja.
Nein, ich weiss es ja. Aber es ist wirklich, es ist schön gewesen. Und darum haben wir jetzt, habe ich eine bessere Beziehung zu meinen Eltern, seit ich weg bin.
Ah ja, wie viel siehst du sie jetzt? Weil du bist ja gegangen und nie mehr zurückgekommen, so.
Genau. Zuerst bin ich gar nicht, bin ich zwei Jahre oder so, bin ich nicht mehr heimgekommen. Ich glaube, einmal in zwei Jahren. Und dann... Ich habe aber auch immer das Gefühl, ich muss etwas beweisen. Ich denke, bevor ich einen Plattenvertrag habe und irgendwie etwas geschafft habe, komme ich nicht mehr heim. Und dann habe ich gemerkt, das kann ich mir nicht bringen, weil sonst komme ich nie mehr heim. Ich glaube, so nach zwei, drei Jahren, ich so, okay, ich komme heim. Obwohl ich noch nichts geschafft habe und ich bin immer noch... Wirklich, also es ist verdammt schwierig.
Ein Studium hast du aber gemacht, oder?
Ja, aber das war nur ein Jahr. Es war nicht so ein volles Studium. Okay. Das war so eine Musikschule, wo du ein Jahresprogramm hast. Mhm. Also ich hatte jetzt keinen Bachelor oder so, sondern ich habe die Schule gemacht, ja. Aber ich musste dann nachher anfangen zu arbeiten, weil ich kein Geld mehr hatte. Ich hatte vier Jobs gleichzeitig, wirklich in einer Bar gearbeitet, an einer Rezeption, habe Tickets verkauft. Also ich habe alles gemacht.
Für die Musik.
Und dann manchmal bist du wie so einfach, aber immer am Arbeiten gewesen. Und nie am Musizieren. Und dann hast du so gemerkt, das ist scheiße. Und dann kommst du heim und alle fragen, oh, wie läuft es mit der Musik? Und du bist so, ich ich habe jetzt die ganze Woche irgendwie an der Bar gearbeitet und in der Nacht bis morgen um 4 Uhr. Und, ja. Und das war dann manchmal irgendwie schwierig. Ja. Weißt du, auch der Druck, wenn du heimkommst und alle mich fragen. Das habe ich immer mega schwierig gefunden.
Und dann hat sie aber plötzlich so gemacht.
Und dann plötzlich hat es dann geklappt.
Oder?
Ja.
Ich weiss gar nicht mehr genau, wie ist das gelaufen?
Ich habe bis 2019 habe ich noch geschafft. Ich habe eine Zeit lang nämlich bei Sony Music geschafft. Das wissen glaube ich viele nicht. Ich habe in England, in London, habe ich als Assistentin geschafft. Weil da ist mir das KV gut gekommen, weil da habe ich den Job haben sie mir auch angeboten, weil sie mich an der Rezeption gesehen haben und weil das KV, du lernst einfach, wie du kannst Telefon abnehmen und E-Mail schreiben und ein bisschen Admin machen. Und irgendwie ist das so voll selten gewesen, dass jemand das gut kann. Und irgendwie habe ich dann einfach so Angebot bekommen. Ich so, okay, also gut, ich mach's. Dann habe ich angefangen Musik zu schreiben, habe meinen Produzenten kennengelernt, habe angefangen bessere Songs zu schreiben. Ich war immer am Musik schreiben gewesen, aber manchmal einfach nicht so gut, weißt? Und dann lernst du immer besser mit der Zeit. Habe ich angefangen mit dem Conway zusammenzuarbeiten, mit dem Half Rhymes, das ist mein Produzent und Co-Writer. Da habe ich so im 2018, glaube ich, irgendwie kennengelernt. Wir haben dann immer so einmal in der Woche Songs geschrieben. Und mit der Zeit konnte ich bei Sony abschrauben mit arbeiten. Und sie haben mir dann so einen kleinen Plattenvertrag gegeben, wo ich dann aber für das einen Anwalt gebraucht habe. Dann habe ich einen Anwalt geholt, weil du brauchst in London. In der Schweiz ist das voll nicht so, habe ich jetzt gemerkt. Wenn ich mit den Leuten rede, sage ich dann Anwalt. Ich so, ja, in England ist es oft, also auch in Amerika.
Vertrag oder was?
Ja, oftmals ist dein erste Teammitglied ist ein Music Lawyer, also ein Anwalt. Und vor allem, wenn du anfängst mit Verträgen und so Zeugs. Und dann habe ich gewusst, ich brauche einen Anwalt. Dann habe ich einen musikspezifischen Anwalt. Und der sagt, du brauchst einen Manager. Du kannst nicht dort unterschreiben ohne Manager. Dann habe ich angefangen, einen Manager zu treffen. Und dann hat mein Manager mich auf Instagram entdeckt, weil er irgendwie ein Video gesehen hat von mir. Er ist von New York und dann ist er auf London geflogen, um mich zu treffen. Und weil er war Feuer und Flamme für das Projekt. Er hat einfach gesagt, hey, ich spüre so, ich sehe das in dir und deine Songs und bla. Und ja, am Schluss habe ich mich für ihn entschieden. Und dann hat das eigentlich alles angefangen, weil dann habe ich das erste Mal jemanden gehabt, wo ich dann das Gefühl hatte, der glaubt wirklich an mich. Und dann hatte ich mehr Mut, mehr Selbstvertrauen. Habe ich angefangen, die «I'm getting tired of me» habe ich dann geschrieben. Und «Bitter Tonic» und «Dancing Alone». All die sind dann entstanden. Und dann haben wir die einfach released, während ich in einem Petladen gearbeitet habe. Da hatte ich auch wieder einen neuen Job.
Und ein paar neue Häschen wahrscheinlich.
Mega long-winded. Aber ich habe einfach so viel Es ist wirklich ein langer Weg. Weißt, die Leute meinen immer, es ist so mega schnell, aber es ist so ein langer Weg. Du bist die ganze Zeit am Hustlen, am Schaffen, am Probieren. Und genau. Und irgendwann habe ich dann die Musik released, ohne Plattenlabel, einfach ich und mein Manager. Und dann haben wir ganz viel schöne Feedback bekommen, schönes von Spotify, von Apple, von SRF3, von alle haben es so unterstützt. Es war wirklich schön gewesen. Und dann beim zweiten hat Reese Witherspoon das gesehen.
Genau.
Und geteilt. Und beim dritten ist es auch gut gewesen. Und beim vierten dann habe ich die Plattenfirmen haben mir dann angefangen, Offerten zu schicken. Und dann hast du dein Team, hast dann schon langsam, hast deinen Anwalt, hast deinen Manager, und dann kommen die Plattenfirma, dann kommt der Verlag. Mhm. Und dann bildet sich dein Agent, dann habe ich einen Agenten dazugeholt, dann ist Imagine Dragons Tournee gekommen. Weil die Agenten sind die für dich Tournee buchen und so. Und dann hat sich das Team so gebildet und das ist eigentlich alles im 2020. 2021 ist das dann gewesen?
Also noch während Corona, so ein quasi.
Ja, 2020 im November ist Teil von mir rausgekommen und 2021 ist dann das ganze Team am Schluss alles zusammengekommen. Und 2022 im Imagine Dragons Tournee.
In der grössten Stadion der Welt.
Genau. Das war meine allererste Tournee.
In die Riesenhallen.
Ja, also talk about starting on a high. Es ist wie so, und dann so, okay, wo gehen wir jetzt hin?
Lebst du jetzt von der Musik?
Ja. Also ja.
Kein Pet-Job mehr.
Nein, kein Pet-Job mehr. nein. Gott sei Dank.
Und geht's gut? Wie funktioniert das?
Wie funktioniert das?
Du bist beim Label.
Genau, also es ist nicht einfach. Ich glaube, von dem Musikleben heutzutage ist definitiv schwierig. Aber meistens ist es so, würde ich jetzt mal sagen, bei den meisten, die ich kenne. Und auch bei mir, du hast, wenn du mit einer Plattenfirma eine Partnerschaft eingehst, dann, dann geben sie dir wie einen Lohn, um von dem zu leben. Und investieren in dich in dem Sinn. Und du verdienst dann langsam das Geld zurück. Ich weiß aber nicht, wie viele Leute das wissen, dass das so funktioniert.
Mhm. Also,
aber
es ist wie ein Vorschuss.
Das ist ein Vorschuss.
Es ist nicht ein monatlicher Lohn, wie wenn man jetzt noch immer KV-mässig angestellt
hat. Nein. Es ist ein Vorschuss. Mhm. Und dann musst du dir auch selber einteilen.
Ja.
Das kann dann auch mal schief gehen.
Ist schief gegangen bei dir?
Manchmal ist das. Ja. Genau, du, stell dir mal vor, du kommst alles auf einmal und dann musst du es dir einteilen. Dann denkst du, wie mache ich jetzt das genau?
Also alles auf einmal für wie viele Jahre? 1, 2, 3, so.
Das ist schreiben, man weiß es nicht.
Aha, wirklich?
Das weißt du nicht.
Oh mein Gott, dann weißt du nicht mehr, wie lange dir das Geld muss langen.
Nein, eigentlich nicht. Meistens ein Jahr, zwei. So. Es kann aber auch mal 3 sein.
Da hast du ein bisschen zu viel ausgegeben.
Nein. Ich habe auf jeden Fall. Du hast dann auch Musik, Buchhaltung. Das sind alles Leute, die wirklich nur in dieser Branche arbeiten, weil sie sich auskennen mit Vorschuss. Mit, oder? Das ist ein riesen. Am Schluss hast du so ein Team, weißt, wo all, und die helfen dir dann natürlich, um das einteilen, um zu überlegen, mhm, wie mache ich jetzt was, mhm, blablabla. Mhm. Aber klar, es war am Anfang für mich schon ein bisschen so gewesen, what? Was mache ich jetzt mit? Also wie, keine Ahnung, ja. Es ist schon eine Herausforderung gewesen für mich. Und du kannst aber dann immer noch, was aber mega schön ist in der Schweiz, kannst du als Musiker und auch, also auch sonst, aber was für mich schön ist, zum Heimkommen auch, kannst Konzerte spielen. Du kannst dann auch von dort kannst du Geld verdienen und kannst von dem leben.
Eigentlich fast am besten, oder?
Am besten, ja, mhm, eigentlich.
Es ist ja mega oft das Unverständnis, warum Konzerttickets heute so teuer sind.
Ja.
Oder viele Leute finden so, hey, Konzerttickets sind im Vergleich zu allem anderen, was ich an Unterhaltung irgendwie kann, zu mir nehmen kann, irgendwie zu teuer. Aber es ist ja der einzige ehrliche, richtige Erlös, den ihr noch erzielen könnt, oder?
Ja, also, ja. Das ist so. Also ich glaube, wenn einen Musiker wirklich unterstützen willst, dann gehst du ans Konzert, kaufst Merchandise. Das Merchandise auch, das ist auch etwas, das immer mega hilft. Weil das ist alles Teil von dem Live-Dings. Also von dem kann man dann probieren zu leben oder kann von dem leben.
Was wäre dein Traum in einer Hasenpension oder wie irgendwie Billie Eilish 50 Millionen haben und irgendwie so ein riesen Star werden?
Also ich würde es so machen, ich würde am liebsten, mein Traum wäre schon, Billie Eilish ist ein riesen Star, aber ich habe dann so viel Geld, dass ich kann ganze Dings aufmachen für Hasen und dann kann ich ganz viele Leute einstellen, die auf die Hasen schauen und dass alle Hasen das schönste Heim haben. So würde ich es machen. Dann habe ich beides.
Wirst du eigentlich gerne mit ihr verglichen? Du wirst ja öfter mit ihr verglichen.
Ja, stimmt. Es ist ja mega ehrlich. Ich meine, es ist ja mega krass. Also ich finde sie mega. Und wenn die Leute sagen Ähnlichkeiten, dann finde ich, das ist eine Ehre für mich. Also das hat mich noch nie gestört.
Wo siehst du Parallelen und wo vielleicht auch nicht?
Ich glaube, bei der Melancholie. Mhm. Das Ding ist aber, sie hat sehr viele Songs, die wirklich ganz anders sind als ein Stil von mir. Also wirklich ganz anders. Wo jetzt zum Beispiel Bad Guy oder. Mm.
Aber das hat wieder ein bisschen das Hässige, das ja mit dir langsam ähnlich kommt. Nicht?
Ja, aber zum Beispiel, ich sehe jetzt nicht Billie Eilish, die Sweet Nothing singt.
Nein, es ist vom Stil her. Ist
also der Stil ist anders. Also der Stil ist wirklich anders.
Es ist mehr Tonalität. So. Ja.
Es ist die Stimmfarbe.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Die Stimmfarbe, glaube ich. Einfach das ruhige. Und was ich ja auch nicht immer, ich singe ja nicht immer nur ruhig. Mhm. Ja, dort, das sehe ich schon, dass das ruhige, feine Singen. Ich glaube, aber ja, es gibt Leute, die sagen, nein, das klingt ganz anders. Aber es gibt Leute, ich glaube, es gibt auch manchmal Leute, die halt das schneller vergleichen, wenn sie, weil es vielleicht einfacher ist. Ich glaube, jemand, der voll Billy-Fan ist, merkt natürlich sofort, dass ich nicht Billy bin. Aber es gibt auch Leute, die einfach das Gefühl haben, ah, es ist mega ähnlich. Also, weißt, es kommt darauf an, wie tief du drin bist, glaube ich.
Ja, ich weiß es.
Also, für mich klingt es jetzt nicht gleich, aber für andere vielleicht mehr ähnlich. Aber ich weiß nicht.
Wenn ein Tag eine andere Person sich verwerfen
könnte? Es wäre gut, wenn ich jemand wäre, der viel Macht hat.
Oh.
Könnte ich ein paar Sachen ändern.
Du denkst aber nicht an den Dude, den ich jetzt denke.
Doch, ich wäre ihn und dann würde ich künden und alles, und sage ich, und alles unterschreiben, dass ich nie mehr kann. Ach, ich will mich, und dann würde ich mich ins Gefängnis einweisen und dann würde ich, und dann wäre ich wieder reich. Und dann
wir reden vom Trump, so ja.
Genau, dann würde ich ihn schön beseitigen.
Ja.
Genau, so würde ich es machen. Und dann wäre ich wieder mich am nächsten Tag.
Sounds like a plan. Hey, danke dir vielmals für deine Offenheit.
Dir.
Mega
danke.
Schön.
Bis dann. Danke, Sina. Danke.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcast@schweizer-illustrierte.ch.